Wie schafft es eigentlich der VfL Wolfsburg, so konstant aus viel Geld wenig zu machen? Und wie schlimm ist es wirklich, VfL Wolfsburg-Spiele zu sehen? Oder bin ich da jetzt sehr ungerecht? Diese Fragen werden wir klären jetzt hier im Rasenfunk mit Thomas Hiete vom Kicker.
Sie hören den Rasenfunk.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball, aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das ist nicht Profimannschaft, das ist nicht Profifußball. Unglaublich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Thomas, wie schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Hallo.
Ja, Max, vielen, vielen Dank für deine Einladung und sehr gerne natürlich.
Wie ungerecht waren die Fragen, die ich aufgeworfen habe gerade?
Jede Frage ist gerechtfertigt und du hast ja aus der Ferne offenbar auch ein gewisses Bild vom VfL und den Leistungen und das wird auch irgendwie entstanden sein, dieses Bild, das ist ja klar.
Ja, lass es mich mal so sagen, also wie ist denn bei dir die Reaktion, wenn du anderen Menschen erzählst, dass du jedes VfL Wolfsburg-Spiel siehst?
Das ist grundsätzlich immer ein wenig Mitleid bekommt man dann da schon, weil man das dann immer mit wenig Stimmung und schlechtem Fußball assoziiert. Das war aber 2009 wahrscheinlich nicht anders. Wobei da in diesen Hochzeiten, wenn hier De Bruyne und Dzeko und Grafitsch dann 2009, 2015 gespielt haben, da hatte man dann wahrscheinlich schon eher, konnte man auch mal sagen, hier, das ist richtig super. Aber es gibt wenige Höhen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten fast und ein bisschen mehr Tiefen hat man zumindest das Gefühl. Selbst in den Höhen 2021, als der VfL in die Champions League als Vierter eingezogen ist und alles hätte jubeln müssen, überlagerte ein Streit von Jörg Schmadtke und Oliver Glasner diese ganze Thematik. Deswegen, irgendwas ist immer in Wolfsburg.
Ja, irgendwas ist immer und irgendwie ist es aber auch immer gleichbleibend. Also ich bin inzwischen bekannt für meine Wolfsburg-Runs, die mindestens einmal pro Halbserie auftauchen, weil ich mich einfach so ärgere darüber, wie der VfL spielt, weil es meiner Meinung nach auch nicht so sein müsste. Vielleicht bin ich da aber ja auch auf dem Holzweg. Also wenn wir jetzt einfach mal mit der Diagnose starten, aber widersprich mir sehr gerne, wenn du es anders siehst, dass der VfL immer noch große Probleme hat gegen tiefstehende Gegner, dass er große Probleme hat, wenn er nicht aus dem Umschaltspiel heraus in die Offensive kommt. Und wenn sich das auch nicht nur jetzt auf Ralf Hasenhüttl bezieht, sondern wir können ja auch auf Niko Kovac gucken und noch auf andere Vorgänger, kann man dann nicht vielleicht mit der Anfangsthese starten, vielleicht liegt es gar nicht am Trainer, dass dieses Team das nicht besser hinbekommt, so konstant.
Also ich hatte neulich auf jeden Fall, als ich über Yannick Gerdt geschrieben habe, nochmal nachgeguckt. Der ist jetzt 8 Jahre beim VfL Wolfsburg, hatte 10 Trainer. Mhm. Also irgendwo an dieser Stelle scheint es zu haken bei dem ganzen Ding. Aber wenn ich zurückdenke, das war mit Oliver Glasner, war das so ziemlich der erfolgreichste, der in den letzten Jahren dann hier war. Und dann kam Marc van Bommel und hat erst einmal betont, wir müssen im Ballbesitz besser werden. Ballbesitz, das war Oliver Glasner schön und gut. Hinterher wurde gesagt, ja, Marc van Bommel hat das so gesagt, aber wir wollten natürlich auch unseren Umschaltfußball nicht völlig zu den Akten legen. Und trotzdem lag die totale Betonung bei Marc van Bommel im Jahr, was war das, 2021 auf Ballbesitz. Jetzt sind wir 3 Jahre weiter und der VfL Wolfsburg kann und will zum Teil mit dem Ball gar nichts anfangen. Also der klare Plan ist Umschalten. Mit Mohamed Amoura wurde ein ganz fantastischer Spieler für diese Idee geholt, nur es gibt halt auch immer Gegner in diesem Spiel und die haben jetzt schon auch gemerkt, dass der VfL möglichst wenig den Ball haben möchte, möglichst schnell den Ball zu Amoura bringen möchte und das ist dann, da braucht es dann den Plan B und der fehlt mir aktuell noch, daran wird fleißig gearbeitet, denke ich mal.
Aber gäbe es denn deiner Meinung nach die Spieler im Kader, die für so einen Plan B dann auch das richtige Profil haben, denn das ist ja wirklich ein großer Unterschied, ob du gegen einen tiefstehenden Block spielst oder ob du in leere Räume reinpassen kannst?
Ich behaupte mal, die gibt's definitiv. Also natürlich setzt man gerade mit Blick aufs Spiel nach vorne, gerade Hasenhüttl extrem aufs Tempo hat, tut sich schwer damit für Jonas Wind, der einen Topspeed irgendwo im Bereich der 28 km/h hat, da reinzubringen. Deswegen passte es dann ganz gut, als er mit zwei Stürmern vorne, Mohamed Amoura und Thiago Thomas, die beiden schnellsten im Kader, als Doppelspitze ins Spiel brachte und dann Jonas Wind dahinter als cleverer Ballverteiler, Einfädler. Und trotzdem im Anlaufen fehlt ihm da das Tempo und die Aggressivität. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, Jonas Wind als Topscorer der vergangenen Saison mit den meisten Toren und Vorlagen, jetzt in diese Spielidee komplett mit reinzubekommen. Und da sind sie irgendwie immer noch auf der Suche, das Beste zu finden. Ich sage, grundsätzlich muss der Kader es hergeben, dass der Ball da auch mal über mehr als drei Stationen in den eigenen Reihen bleibt. Aber ein Kernproblem fängt dann hinten schon in der Abwehr an. Es sind vornehmlich Innenverteidiger, die wie Sebastian Bornau, wie Cedric Cesiger, der dazu geholte Dennis Wawro, enorm über die Physis kommen und schon limitiert sind in dem Bereich, was den Spielaufbau betrifft. Sprich, auch mal einen Chip-Ball zu spielen zum Beispiel. Das ist jetzt nicht deren Kernkompetenz. Konstantinos Koulirakis, ein Grieche, der geholt wurde, der kann das am ehesten. Der hat schon auch fußballerische Fähigkeiten, wenn man gestern Abend Nations League geguckt hat mit den Griechen in Finnland. Da hat er einen absoluten Traumpass zum 1-0 gespielt. Der traut sich auch mal anzudribbeln und solche Sachen. Aber der Kernplan, der Hauptplan ist erst einmal der lange Schlag von hinten, die Risikominimierung, wie es der Trainer auch schon mal gesagt hat. Und dafür sind Wawro und Bornau dann gut. Also die könnten den langen Schlag, aber der landet dann halt auch nicht immer bei Amura und dann geht's immer sofort ab. Und die Gegner haben das natürlich mittlerweile auch aus. Ich habe Spiele gesehen bei St. Pauli. Da hat Pauli einfach mal die Innenverteidiger, die haben sich an der Mittellinie aufgebaut. Pauli in einen sehr, sehr engen Korridor aufgebaut. Viererkette oder Fünferkette war das hochgeschoben. Und haben Koulirakis und Wawro einfach mal die Bälle hin und her spielen lassen und mal geguckt, welche Idee die haben. Und das ist noch sehr, sehr wenig, was da kommt.
Ja, also ich war ein bisschen überrascht über deine Aussage über Jonas Wind, aber du hast ja recht, der hat wirklich einen in dieser Saison gemessenen Topspeed von 28,91 km/h, 362. Platz in der Bundesliga. Also Geschwindigkeit haben wir da nicht. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, also bei Gegnern, die sich dann tief hinten reinstellen und die eben quasi nicht den Pass in die Tiefe zulassen, braucht's das ja gar nicht unbedingt. Wie passt denn die Zusammenstellung des Kaders zu dem, dass man ja eigentlich damit rechnen muss, dass irgendwann sich Gegner darauf einstellen? Bei der VfL erlebt es doch auch gerade nicht zum ersten Mal. Also ich habe den Eindruck, dass ich dasselbe Gespräch alle zwei Jahre führen muss oder eigentlich fast jede Saison einmal, dass man sagt, der VfL hatte eine gute Phase, dann haben die Gegner gesehen, was der VfL gut gemacht hat, haben sich darauf eingestellt und dann endete die gute Phase des VfL Wolfsburgs wieder relativ schnell.
Also die hätten schon gern noch einen richtigen Neuner gehabt, der Jonas Wind dann auch nicht, weil Jonas Wind schon gerne so ein bisschen sich zwischen den Linien bewegt. Dort aber auch nicht dieser dynamische Aufdreher ist, der dann, das wäre dann eher Lovro Meier, der dann ein bisschen spritziger noch da zwischen den Linien ist. Jonas Wind ist unfassbar gut mit dem Rücken zum Tor, da kommt man im Grunde genommen kaum an den Ball, die Gegenspieler, der ist clever. Es war dann neulich so, jetzt muss ich überlegen, welches Spiel es war, gegen Augsburg. Da haben sie praktisch in einem 4-3-3 im Aufbau gespielt. Jonas Wind hat sich auf diese Achterposition fallen lassen. Dann ist Mohamed Amura auf den Flügel ausgewichen und brachte die Flanke. Nur im Strafraum stand dann Thiago Thomas als einziger und Jonas Wind. Ich weiß nicht, ob's Bequemlichkeit war, was auch immer, aber es ist viel zu selten dann selbst in die Box gekommen von seiner Achterposition aus. Das heißt, im Strafraum war so ziemlich nichts. Also eigentlich hätte Amura, der mit 1,70 Meter übrigens wahnsinnig hoch springen kann und auch ein gutes Kopfballspiel hat, im Grunde genommen hätte er seine Flanke selbst überholen müssen, um im Zentrum dann gefährlich zu werden. Aber da passt eigentlich nichts. Sie waren an Jürgen Strand Larsen intensiv dran, lange Zeit dran, der dann nach Wolverhampton gegangen ist. Den hätten sie gerne gehabt. Und diesen Spielertypen haben sie vielleicht mit Kevin Behrens, aber da fehlt dann auch die Klasse, um da der Ankerspieler auf der 9 zu sein. Lukas Metscher ist nochmal ein bisschen anders, aber trotzdem wäre das einer, wenn der fit ist, der natürlich vorne dann im Strafraum auch für Gefahr sorgen kann. Aber es wird dann schon relativ dünn und Jenan Pečinović haben sie an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Da fehlt vielleicht noch dieser eine Spieler, um da dann auch mal eine andere Lösung zu finden als nur Tempo und Tiefgang und gerade dann, wenn der Gegner das nicht zulässt.
Also eben die klassische 9 als eines Thema und dann haben wir ja noch das andere, nämlich was macht man eben im tiefen Block selbst? Also das Thema der aktuellen und der letzten Bundesliga-Saison sind ja Teams, die es schaffen, in den Druck hineinzuspielen, in Anführungszeichen. Die neue Formulierung, die wir alle gelernt haben. Aber das heißt ja vor allem, man hat keine Angst vor engen Räumen, denn vor allem das Zentrum wird beschlossen von eigentlich allen Teams in der Bundesliga. Und da hast du aber Spieler, die sowohl den Weg dorthin suchen, als auch sich dann da zurechtfinden. Und wenn ich mir jetzt den Kader angucke vom VfL und auch die Neuzugänge, dann hätte ich persönlich vor allem gedacht, Benze Dardai könnte da vielleicht jemand sein, auch wenn ich ihn nicht so viel habe spielen sehen bei Hertha. Ich habe nur gelesen und gehört, was Hertha-Fans über ihn berichtet haben. Wie siehst du denn seine Rolle? Kann man das von ihm überhaupt erwarten, dass er jetzt schon helfen könnte in diesem
Metier? Er ist 18 Jahre und mit der Erfahrung von 8 Zweitligaspielen nach Wolfsburg gekommen. Dass das ein Top-Talent ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Im Übrigen auch nicht der Schnellste. Das ist die Geschichte, die ihn immer so ein bisschen begleitet. Benze Dardai ist nicht sonderlich schnell. Aber, und das war auch so ein Wolfsburg-Argument, weil sie sich dann ihn geholt haben, extrem schnell im Kopf. Und er hat jetzt 3 Startelf-Spiele hintereinander gemacht, kam am Anfang fast nicht zum Zug. Aber das ist auch kompliziert, wenn du dann einen Kader hast, in dem normal 2 Positionen für diese zentralen Mittelfeldspieler vorgesehen, du hast 6 Spieler. Und dann hat er da vor sich gehabt Maximilian Arnold. Dann hat er Asta Wrangs gehabt, dessen Vertrag nochmal verlängert wurde, ein belgischer Nationalspieler. Dann Matthias Swanberg, ein schwedischer Nationalspieler. Yannick Gerhardt, der ewig da ist. Und dann kam am letzten Tag auch noch Salih Özcan als türkischer Nationalspieler. Und du hast einen 18-Jährigen, den du eigentlich ins Spielen bringen möchtest. Also das ist auch für den Trainer, der eigentlich, und das hatte er früh gesagt, einen sehr, sehr kleinen Kader haben wollte, um möglichst auch jedem jungen Spieler eine Einsatzmöglichkeit in Aussicht stellen zu können. Also ihm schwebte da was vor von 22, 23 Spielern. Jetzt ist der Kader 31 Spieler groß.
Wahnsinn.
Und da ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Wir hätten gerne mehr abgegeben, das hat da nicht funktioniert. Und trotzdem ist da ein Überangebot. Und man musste, oder Ralf Hasenhüttl, vielleicht musste er zum Glück gezwungen werden ein bisschen, oder wie auch immer, dass dann Asta Wrangs sich verletzt hat, Matthias Swanberg verletzt hat und Benze Dardai dann zumindest jetzt mal ins Spielen gekommen ist. Ob er jetzt der Heilsbringer ist, das würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist für einen 18-Jährigen dann schon dickes Ding, was man ihm auf den Rücken schnallen würde. Aber zumindest, er hat jetzt sein erstes Tor in Heidenheim gemacht. Der hat eine absolute Klarheit in seinem Spiel. Ist jetzt keiner, der 6 Leute austribbelt und dann zum Abschluss kommt. Aber ist ein sehr, sehr feiner Fußballer mit guten Ideen. Gehörte aber auch zu der Mannschaft, die in Heidenheim dann in der zweiten Hälfte überhaupt keinen Zugriff mehr gekriegt hat, überhaupt keine Ballbesitzphasen mehr hatte. Aber wie gesagt, das ist für einen so jungen Spieler dann in so einer Mannschaft vielleicht auch nicht ganz einfach, da dann das Heft komplett in die Hand zu nehmen und das Ding zu lenken.
Also ich habe genug Ampelberichterstattung in den letzten Tagen gelesen, um daraus gelernt zu haben, es geht nicht um Inhalte, es geht nur darum, ob die handelnden Personen sich gut verstehen. Deshalb muss ich jetzt aus allem, was du gesagt hast, die eine Frage herausziehen: Stimmt es denn dann zwischen Sportdirektor Sebastian Schinzelorz und Ralf Hasenhüttl, wenn die Vorstellungen offenbar so auseinandergehen von dem, was der eine möchte und was der andere ihm zur Verfügung stellt?
Ich muss schwer davon ausgehen, ansonsten würde man ja irgendwas ändern, wenn das nicht stimmen würde. Also ich bin nicht dabei, wenn sie reden. Es wird auch Gründe gegeben haben, dass der Kader dann nicht kleiner geworden ist. Und es kam ja dann mit Peter Christiansen auch noch ein neuer Geschäftsführer hinzu im Sommer aus Dänemark, der auch sehr klare Vorstellungen hat, der in Kopenhagen vorgemacht hat, was es bedeutet, tatsächlich auf den Nachwuchs zu setzen. Also nicht nur erzählen, dass das wurde in Wolfsburg viele Jahre gemacht, dass man auf den Nachwuchs setzen möchte, aber am Ende läuft da immer noch nur Maximilian Arnold rum als einer, der sich nachhaltig dann durchgesetzt hat. Robin Knoch ist dann irgendwann gegangen. Und trotzdem, der Chef Peter Christiansen hat schon gesagt, sie möchten mehr Dominanz im Spiel haben. Das werte ich schon als Hinweis darauf, dass ihm das auch nicht so gut gefällt, was er sieht. Wie da intern drüber geredet wird, was intern als Grund dafür ausgemacht wird, warum das nicht funktioniert oder warum Plan A zu schnell erkannt wurde, das konnte man jetzt aber auch nicht so gut verheimlichen und Plan B nicht so richtig greift. Das vermag ich nicht zu sagen.
Also wenn du nur den Rasenfunk hören müsstest, um den Plan A zu erkennen, dann musst du vielleicht damit rechnen, dass da die Gegner schon selbst drauf kommen. Aber dann lass doch genau mal bei dieser Personalie bleiben, bei Peter Christiansen, denn ich finde, er ist durchaus bemerkenswert, denn wir wissen auch, dass er eine große Rolle zum Beispiel auch bei der Frauenabteilung gespielt hat, eben bei der Frage, dass Tommy Stroth dort seinen Vertrag doch nochmal, also eigentlich hat er schon gesagt, er geht nach der Saison, hat ihn dann aber doch nochmal verlängert, und Tommy Stroth hat auch erst jüngst im Frauenfußball-Podcast darüber gesprochen und hat gesagt, eben ein Gespräch mit Peter Christiansen wäre dafür mit hauptausschlaggebend gewesen, weil er einfach gemerkt hätte, welche Vorstellungen hat, wie aggressiv, das ist jetzt ein Zitat, er das auch angehen möchte, dass man eben die Vormachtstellung vom VfL Wolfsburg verteidigt, denn die ist arg in Bedrängnis geraten durch den FC Bayern. Wer sich dafür interessiert, wir haben noch den Rasenfunk-Bundesliga-Frauen-Feed. Und Ähnliches hat man von Peter Christiansen auch bei euch lesen können, vor der Saison war das, glaube ich. Da sagt Christiansen, Zitat, ich möchte einen Spielstil, der spannend ist, mitreißt, offensiv ist, der die Menschen zufrieden macht. Das wollen wir ja, glaube ich, alle. Wie glaubst du denn, will oder wollte Christiansen diesen Spielstil erreichen? Denn dass er damit mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden sein kann, dafür muss man eben nur ein beliebiges Wolfsburg-Spiel gerade sich angucken.
Also erst einmal muss man sagen, ich glaube, Peter Christiansen ist immer noch in der Findungsphase und der Beobachtungsphase. Also er tritt öffentlich sehr selten auf. Ich habe ein großes Interview mit ihm gehabt. Ich habe ihn im Trainingslager einmal in einer Medienrunde erlebt. Es war die Vorstellungs-PK und ich habe ihn neulich unmittelbar vor dem Pokalspiel gegen Dortmund mal sprechen können. Die Kernaussage ist dann immer, also er versteht Deutsch nahezu komplett, antwortet bevorzugt immer noch lieber auf Englisch. Die Kernaussage ist, dass sie zu wenig Punkte geholt haben, was nicht sonderlich überraschend ist. Er lässt aber jetzt keinerlei Luft an irgendeine Trainerdiskussion oder derartiges. Ich weiß nicht, wie er tatsächlich intern denkt, wie viel Druck dann auch auf Ralf Hasenhüttl gemacht wird. Es gibt solche und solche Sachen, die man hört. Aber klar ist, zufrieden sind sie in Wolfsburg nicht, weil das Ziel ist nicht nur von PC, so wird Peter Christiansen im Übrigen von jedem genannt, der mit ihm zu tun hat dort. Also PC und auch Volkswagen haben ganz klar das Ziel Europa ausgegeben. Ralf Hasenhüttl hatte ursprünglich mal gesagt, er möchte gar kein Ziel ausgeben, weil man dann immer durch die Saison damit getrieben wird. Da sind ihm dann die Chefs, haben ihm das dann vorgesetzt und das trägt er auch mit und das will er auch. Und man merkt schon, dass der irgendwie alles dafür tut, dass das in die Richtung geht. Aber insgesamt herrscht schon eine große Unzufriedenheit. Das ist ja klar, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Man hat sich dann die ersten Spieltage immer darauf auf die Gegner zurückgezogen, dass die Gegner extrem stark waren und das ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Also die haben Bayern, Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, haben die gleich alles in den ersten Wochen gehabt, haben dort auch gut ausgesehen, wo ich aus heutiger Sicht sage, es ist mit der Spielidee vielleicht auch gar nicht so ganz kompliziert, auch wenn das vielleicht unfair ist, weil man kann auch gegen Bayern und Leverkusen 0-5 untergehen. Die haben dann 2-3 gegen Bayern verloren, gegen Leverkusen in letzter Minute 3-4. Und trotzdem passte das natürlich zur grundsätzlichen Idee des VfL, den Ball jetzt gar nicht groß haben zu wollen. Das hat sich dann alles relativiert, als die Spiele kamen, wo es dann hieß, jetzt müssen wir dann aber auch in Siegen kommen. Und dann gab es ein 2-4 gegen Bremen mit wirklich einer desolaten zweiten Hälfte. Dann gab es ein 0-0 auf St. Pauli, wo sich dann die Verantwortlichen versucht haben, das ins Positive zu drehen, dass Stabilität nach diesen 4 Gegentoren gegen Bremen ganz wichtig war und man zu null auf St. Pauli gespielt hat, was einerseits daran lag, dass Kamil Grabara wieder einmal richtig stark gehalten hat, von Jackson Irvine einen unfassbaren Ball rausgeholt hat. Das heißt, man hat zu null gespielt gegen den Aufsteiger, der bislang noch kein Tor im eigenen Stadion geschossen hat. Also das war dann die gewonnene Stabilität und dann gab es das 1-1 gegen Augsburg, gegen einen Gegner, der das war ein Fußballspiel, das war wirklich fürchterlich. Also Augsburg wollte wirklich nicht, die wollten nicht, die hatten auswärts noch nichts geholt, haben dann ein Tor geschenkt bekommen und die wollten den Ball nicht, die haben dem VfL überlassen, der VfL konnte nicht aus besagten Gründen. Und da haben sie dann 1-1 gespielt und dazwischen lag dann dieser 1-0-Pokalerfolg gegen Dortmund, der so ein bisschen das Ganze, diesen köchelnden Topf nicht hat völlig hochgehen lassen schon frühzeitig, weil die sind im Pokal jetzt noch dabei, haben zumindest die Spiele gegen Augsburg Pauli nicht verloren, haben jetzt in Heidenheim gewonnen, was dann, glaube ich, auch ganz wichtig war vor der Länderspielpause für die Stimmung und stehen jetzt auf Platz 12 da irgendwo im Nirgendwo und jetzt kommen dann trotzdem, jetzt geht's zu Hause gegen Union am Wochenende, da müssen sie zum Wiedersehen mit Marcel Schäfer, auch wenn er da nicht auf dem Platz stehen wird, nach Leipzig, dann hast du das Pokalspiel. Also da gibt's schon viele Fragezeichen, mit denen die jetzt in die nächsten Wochen gehen, aber natürlich in jedem Spiel hat jede Mannschaft die Chance, es besser zu machen. Also auch darauf darf man ja gespannt sein.
Eben, und man kann ja auch sehen, es sind 4 Punkte Rückstand aktuell aufs internationale Geschäft und da liegt eben unter anderem Union. Das heißt, solltest du eben jetzt dein Heimspiel gegen Union gewinnen, dann machst du schon mal zu diesem Team den Abstand kleiner und bist wieder näher dran. Das heißt, und das ist ja auch so ein bisschen das Fatale an der Situation von Wolfsburg, ich finde, dass es mit Ausnahme der Spiele, die du genannt hast, also vor allem St. Pauli und Augsburg, gab es eigentlich immer super gute Gründe, warum es jetzt dann doch irgendwie nicht geklappt hat, weil man eben das Auftaktprogramm hatte oder weil eben der Spielverlauf ein bisschen unglücklich war. Ich meine, das Werder Bremen-Spiel war vielleicht noch dasjenige, was am meisten Fragen aufgeworfen hat, aber auf das hat man ja in Anführungszeichen eine Reaktion gezeigt. Das heißt, man kann sich das ja auch alles in Anführungszeichen schönreden. Jetzt habe ich aber den Eindruck, weil du auch sagst, da ist schon so ein Druck drauf, dass das in dieser Saison gar nicht so sehr passiert und dass, obwohl wir jetzt, ich will jetzt eigentlich gar keine Trainerdiskussion oder so führen, das ist aber halt das immer, woran man merkt, wenn der Druck höher wird innerhalb eines Vereins. Woher glaubst du, kommt dieser Druck aktuell beim VfL Wolfsburg? Hat das auch mit der Situation von Volkswagen zu tun?
Volkswagen würde ich da erstmal nicht mit rein nehmen, auch wenn die natürlich, also wenn es Volkswagen nicht gut geht, geht es dem VfL grundsätzlich auch nicht gut. Aber die müssen sich nach aktuellem Stand keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Gelder gestrichen werden. Die haben vor der Saison erst den Grundlagenvertrag mit Volkswagen verlängert bis 2027 und das dürfte erstmal gesichert sein, dass das da nicht rangegangen wird. Trotzdem ist es natürlich immer nach außen, gerade was die Symbolik betrifft, immer kompliziert, wenn man im Winter jetzt nochmal einen Stürmer für 20 Millionen holt, während andere größte Sorgen haben um den Arbeitsplatz und die Existenz. Das wissen die und da sind die schon auch sehr sensibel. Und noch größer wird dann natürlich das schlechte Gefühl, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Also wenn man so viel Geld in etwas steckt, was dann auch nicht rentabel und nicht erfolgreich ist. Und das ist der Fall. Aber das würde ich eher ausschließen. Ich möchte auch keine Trainerdiskussion starten. Und trotzdem, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wissen wir es alle, werden die nicht die Mannschaft komplett austauschen, sondern werden dann irgendwann über den Trainer eventuell nachdenken müssen oder eventuell nachdenken. Und klar ist auch, Marcel Schäfer hat Ralf Hasenhüttl geholt. Der ist nicht mehr da. Frank Witter als Aufsichtsratschef hat diesen Transfer entscheidend begleitet. Der ist nicht mehr da. Das heißt, Ralf Hasenhüttl ist jetzt nicht der ausgewählte Trainer von Peter Christiansen. Sebastian Schinzilotz war schon da, war da natürlich auch mit involviert. Und trotzdem ist das nicht der Trainer des Geschäftsführers, der natürlich auch die Entscheidung, als er kam, mitgetroffen hat. Wir belassen das so. Und ich hatte ihn auch gefragt, was dann für Hasenhüttl gesprochen hat. Und da nannte Christiansen sein immer schon gewünschter oder seine gewünschte Arbeit mit jungen Spielern, was in Wolfsburg Vorgabe ist oder Vorgabe werden soll, dass man möglichst gerne bevorzugt mit jungen Spielern arbeitet, um einerseits die aus der Akademie nach oben zu bekommen. Andererseits muss man aber auch sagen, die können jetzt natürlich nicht die ganze A-Jugend da spielen lassen. Ich würde mir schon wünschen, die haben mit David Odogwu einen 18-jährigen U17-Weltmeister, einen Innenverteidiger, wo ich mir schon wünschen würde oder sagen würde, dann lass den doch mal spielen, statt eines 28-jährigen Slowaken, der am letzten Transfertag dann aus Kopenhagen, was dann auch kein ganz großer Einfallsreichtum ist, wenn der Chef aus Kopenhagen kann, geholt wird als Ersatz für Maxence Lacroix, auch wenn er jetzt nicht der direkte Nachfolger sein sollte. Die haben Moritz Jens und Maxence Lacroix abgegeben und dafür dann Koulirakis und Wavro geholt. Und trotzdem sage ich, dann lass doch den 18-Jährigen spielen. Also diese Fehler, die jetzt in diesem Jahr dann schon zum Beispiel ein Cedric Cesiger oder ein Dennis Wavro gemacht haben, die kann auch ein David Odogwu machen. Nur der würde daraus lernen, der würde sich entwickeln. Beim 28-jährigen Leihspieler dann aus Kopenhagen, bei dem gar nicht klar ist, ob der im nächsten Jahr dann noch da sein soll oder da sein wird, da fehlt's mir dann. Und das würde dann dem VfL Wolfsburg auch ein Gesicht geben, eine Identität, dass man dann einen Bence Dardai mit 18 Jahren spielen lässt, einen David Odogwu. Trotzdem muss man auch sagen, ich glaube, die haben die drittjüngste Mannschaft der Bundesliga. Also die setzen auf junge Leute. Und Thiago Thomas ist noch sehr, sehr jung. Da sind schon viele junge Spieler dann auch grundsätzlich auf dem Feld. Aber so ein Odogwu-Tick, da würde mir noch fehlen, so ein bisschen Risiko. Also die Spiele verlieren, das, was sie dann gemacht haben und Bälle rausprügeln, daran müsste er sich noch gewöhnen. Ich glaube, da ist er anders in der Akademie anders entwickelt worden. Der würde dann schon mal versuchen wollen, rauszuspielen. Das kann der Odogwu dann wahrscheinlich auch. Und man würde es dieser Mannschaft oder diesem Spieler definitiv eher verzeihen, wenn der mal unterm Ball durchläuft, sich verschätzt, einen Fehlpass spielt, als wenn es einer macht, der, ich möchte auch keinem zu nahe treten, also das sind alles vernünftige Menschen, und trotzdem, wenn man da Identifikation entwickeln möchte, funktioniert das nicht mit der Form, wie es da gewählt wurde, dann zum Teil.
Und da sind wir, glaube ich, nämlich an einem ganz entscheidenden oder zumindest interessanten Punkt. Weil was der Rest von Deutschland über den VfL Wolfsburg denkt, das kann eigentlich dem VfL egal sein. Sie werden nie in München hier viele Trikots verkaufen und das ist einfach so. Aber wichtig ist, was Wolfsburg und eben das Publikum, das immer noch trotz des Fußballs fast schon manchmal ins Stadion kommt. Und da habe ich nämlich auch den Eindruck, dass von dieser Seite her der Druck größer wird, beziehungsweise der Unmut. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass die organisierte Fanszene von Wolfsburg eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht hat. Sie waren sehr aktiv bei den Protesten gegen DFL-Investoren und sie sind auch generell sehr laut, sehr kritisch laut, inzwischen mehr, als mir das früher aufgefallen ist. Aber ich habe den Eindruck, es geht eben nicht nur um die organisierten Fans. Wie ist denn dieser Aspekt zu sehen? Also Stimmung im Umfeld, Stimmung im Stadion und vielleicht eben auch die Ausrichtung des Vereins darauf hin, weil ich glaube, die Fans, die haben jetzt alle genickt, als du gesagt hast, einem Odogo würde man eher mal einen Fehler verzeihen.
Das mit Sicherheit. Also die Fans sind schon auch sehr getroffen von dieser Marcel Schäfer-Geschichte, wo die Vereinslegende wirklich, also einer, der von außerhalb kommt, der aus Aschaffenburg kommt, dann von 1860 München 2007 als junger Fußballer zum VfL Wolfsburg gewechselt ist und wo normalerweise jeder Spieler sagt, 2 Jahre, dann möchte ich den nächsten Karriereschritt machen. Ist der einfach ewig geblieben, abgesehen dann von der kurzen Zeit in den USA, wo er seine Bildungsreise als Vorbereitung auch ein bisschen dann auf seine Management-Karriere gestartet hat. Der ist immer geblieben und es hat sich keiner mehr identifiziert als Marcel Schäfer dann mit diesem Club. Und jeder muss sich fragen, warum sucht er sich nicht einfach einen großen Club? Und das hat die schon sehr, sehr getroffen. Und ich finde es auch aus heutiger Sicht immer noch Wahnsinn, die Art und Weise, wie Marcel Schäfer dort vom Hof getreten wurde.
Weil er ja damals gesagt hat, er möchte zu Leipzig wechseln und dann wurde quasi direkt mit ihm der Vertrag aufgelöst. Habe ich mich
da? Also es gab 2 Punkte. Der eine Punkt ist, dass er gesagt hat, er möchte einer Veränderung nicht im Wege stehen, hat das Gefühl, dass da ein neuer Impuls her muss, weil er war jetzt dann, wie lange war er Geschäftsführer? 1,5 Jahre Geschäftsführer als Nachfolger von Jörg Schmadtke. Vorher war natürlich aber auch schon 4 Jahre Sportdirektor. Also der hat die letzten Jahre schon entscheidend mitgestaltet und wollte einer Veränderung nicht im Wege stehen, hat aber, und das ist dann ehrlich gewesen, vielleicht dann zu ehrlich in diesem Geschäft, er wollte nicht, das war auch relativ kurz vom Wolfsburger Gastspiel dann in Leipzig in der letzten Saison, wollte nicht, dass das von anderswo irgendwo hochkocht oder so, hat von dem Leipziger Interesse berichtet, hatte zu diesem Zeitpunkt aber auch noch keinen Vertrag unterschrieben, aber das Ganze führte dazu, dass er von mehr oder weniger von heute auf morgen dann des Amtes enthoben wurde und rausgeschmissen wurde und entsprechend natürlich dann auch bei den Fans viel, viel Unmut abbekommen hat vom Verräter, was da groß an der Geschäftsstelle aufgehängt wurde. Und das trifft den Wolfsburg dann schon, wenn da einer ist, der eine, der den VfL nach außen verteidigt hat, bis aufs Blut wirklich, und der dann auch, der sich auf einmal auch gegen diesen Club stellt, das hat die schon getroffen. Ansonsten nimmt man eine durchaus kritische Fankurve wahr, auch was die Investorenpläne betrifft, was ich immer natürlich ein bisschen als kurios empfinde, als Volkswagen-Club dann zu sagen, wir sind gegen so etwas. Und klar ist auch, dass man dann dass die VfL-Fans im bundesweiten Standing natürlich auch zu kämpfen haben gegenüber anderen Fangruppierungen und dass man da dann natürlich irgendwie wahrscheinlich auch mitmachen muss, um das Gesicht zu wahren. Und auch in Sachen Kevin Behrens haben sich jetzt zumindest Teile, es ist ja nicht immer die ganze Kurve, da gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen, aber dort wurde auch klar kundgetan, dass man das A nicht gut findet, dass Kevin Behrens, was er gesagt hat, was er gemacht hat, das ist nicht über eine Geldstrafe und vermeintliche Abmahnung, es ist immer nur die Rede von internen Sanktionen, dass es da nicht mehr gegeben hat in Form einer Suspendierung. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch von außen immer leicht gesagt, den muss man jetzt rausschmeißen und dann ist Ruhe und weiter geht's. Das ist dann schon auch sehr differenziert zu betrachten und trotzdem sagen die, und das ist auch das gute Recht der Fans, ganz klar, wir können uns hier nicht Vielfalt auf die Fahnen schreiben und dann sowas dulden, wenngleich auch klar gesagt werden muss, das wurde natürlich nicht geduldet, aber vielleicht dann für viele nicht so bestraft, wie sie sich gewünscht hätten.
Ja, es geht an dieser Stelle eben wahrscheinlich um Glaubwürdigkeit und auch um die Art und Weise der Kommunikation. Und das scheint mir ein grundsätzliches Problem beim VfL zu sein. Du hast schon gesagt, PC, also Peter Christiansen, macht sich relativ rar. Das hat auch jemand bei uns im Forum, gab es wieder schönen Input zu dieser Sendung hier. Herzlichen Dank an Wolf. Der hat das auch geschrieben, dass er findet, dass er, Zitat, bisher ziemlich blass bleibt. Und das macht es natürlich auch nicht einfach, denn damit stehen ja andere Menschen auch so ein bisschen im Gegenwind, denn es läuft ja gerade nicht so gut. Wenn wir mal kurz bei diesem Kevin Behrens Vorfall bleiben, wie bewertest du denn die Kommunikation und das, was der VfL Wolfsburg rund darum getan hat?
Also grundsätzlich war die Hoffnung, weil es in einer internen VfL-Veranstaltung passiert ist, das war eine interne Signierstunde, da sollten dann die Regenbogen-Trikots unterzeichnet werden von den Spielern. Da waren nicht so viele mit dabei, war es die Hoffnung, dass sowas intern bleibt. Das wurde aus dieser internen Veranstaltung direkt an die sportliche Führung gemeldet und die ist auch direkt tätig geworden. Das wurde auch gerade von Volkswagen-Seite aus, glaube ich, sehr, sehr positiv aufgenommen, dass man das nicht einfach hat liegen lassen und gesagt hat, na, das ist hier passiert, aber es interessiert uns nicht. Die haben das intern direkt angepackt. Dann wurde es durch die Sportbild nach außen getragen, was dem VfL natürlich nicht gefallen hat und damit war es ein öffentliches Thema. Und dann gibt es im Grunde genommen nur seither dieses Statement, was der VfL dann rausgegeben hat, dass das nicht den Werten des Vereins entspricht. Also das, was jeder von uns dann auch formuliert hätte, um da die Wogen zu glätten. Und es gab letztendlich ein Entschuldigungsstatement von Kevin Behrens. Das ist alles. Ich hatte neulich einen Kommentar geschrieben, also ich war auf St. Pauli, das war dann schon die größte Hürde, die dann erstmal zu nehmen war, weil jedem klar war, was da kommt, dass da zwei Seiten aufeinandertreffen, die nicht so richtig zusammenpassen wollen. Und ich fand das, also es hat auch schwere Beschimpfungen gegeben. Das hat man gesehen, als Kevin Behrens nah dran war am Zaun, als er kurz nach seiner Einwechslung passt dann auch nicht in mein Weltbild von Toleranz und Miteinander, wenn dort Menschen bespuckt werden und was auch immer. Aber grundsätzlich war das für mein Empfinden ein absolut gelungener Protest, weil, so habe ich es geschrieben, kein Hass transportiert wurde durch dieses Stadion, sondern viel mit den Farben gearbeitet wurde und ein Transparent permanent über die Haupttribüne wanderte mit mehr Liebe, weniger Kevin B. Das war finde ich völlig in Ordnung und trotzdem habe ich auch gesagt, wenn es eine Form der Reue von Kevin Behrens gibt, dann muss es auch möglich sein, dass so ein Mensch eine zweite Chance verdient hat und auch Teil dieser Mannschaft, dieses Clubs, der Bundesliga und wie auch immer sein kann. Da müsste dann für mein Empfinden wahrscheinlich, und das glaube ich, fühlt auch der Fan mehr kommen als ein vom Club, vom Berater, von wem auch immer formuliertes Entschuldigungsstatement. Also ich habe natürlich auch, und wie ich weiß, einige andere auch ein Interview mit Kevin Behrens angefragt. Das wurde abgelehnt. Also da gibt's auch nichts darüber hinaus. Und dann ist das wahrscheinlich wenig. Und wenn man dann nach den Spielen gefragt hat auf St. Pauli oder jetzt dann auch zuletzt beim Heimspiel, als es dann die Plakate auch wieder gab gegen Kevin Behrens, dann haben die Verantwortlichen gesagt, das haben wir nicht gesehen und die Pfiffe haben wir nicht gehört. Ja, genau. Und das ist dann dem Außenstehenden mit Sicherheit zu wenig dann, um zu sagen, okay, da wird vernünftig damit umgegangen. Trotzdem glaube ich schon, dass die intern sehr, sehr klare Worte gefunden haben, dass Kevin Behrens das auch weiß, dass er da Mist gemacht hat, das denke ich, ist schon gegeben, ohne dass ich jetzt bislang die Chance hatte, mit Kevin Behrens selbst darüber zu reden, wie er das wirklich sieht. Und das ist auch ein Punkt, was mir in der ganzen Situation oder Diskussion zu kurz kommt. Das wird alles auf diesen Satz, schwule Scheiße und dies tatsächlich das Diskriminierende. Und ich glaube, das geht auch vielen Spielern leider Gottes ab, sei es beim VfL Wolfsburg oder wo auch immer dieses Thema ist, dass Vielfalt einfach viel, viel mehr ist. Das ist da eben nicht nur, was dann manche denken, es geht da jetzt um Homosexualität und diese Geschichten, sondern dass da auch Inklusion und solche Dinge eine große Rolle spielen. Und dieses Bewusstsein scheint mir an vielen Stellen gar nicht da zu sein. Und da reicht es dann eben nicht, nur diese Binde auf den Platz zu tragen dann als Verein. Wenngleich es dort auch, glaube ich, regelmäßig Vielfalt-Workshops gibt, dann auch für die Mannschaft. Dann ist halt immer die Frage, was bleibt tatsächlich hängen und was nicht.
Ja, also ich habe zwei Gedanken dazu, die ich gerne dir zuspielen würde. Der eine ist, dass eben ausgerechnet beim VfL Wolfsburg, der nicht so viel hat, um Identifikation über die Region hinaus zu schaffen, und deswegen werden da eben Umweltthemen und eben Vielfalt und inkludierende Themen, die werden besonders bespielt, vor allem natürlich aus dem Frauenteam, aber irgendwann ist es dann auch rübergewandert zu den Männern, die brauchen ja bei sowas immer ein bisschen länger, das ist nicht ungewohnt, deswegen spielt das, glaube ich, dahingehend doch mal eine besondere Rolle, eben dass es bei einem solchen Verein passiert. Und das Zweite ist eine Frage, die ich gerne an dich stellen wollen würde. Wenn die Kommunikation nach außen hin so dünn ist und so zurückhaltend und eben einem wirklich erzählt wird, ja, wir haben gar keine Pfiffe wahrgenommen, was, das Publikum war gegen Kevin Behrens, sorry, können wir uns jetzt nicht so äußern. Warum sollte man, wenn nach außen so kommuniziert wird, warum sollen wir dann annehmen, dass nach innen so viel strenger mit Kevin Behrens und dem, was er getan hat, umgegangen wird?
Damit, mit diesem Vorwurf oder mit dieser Annahme müssen sie dann tatsächlich leben. Und dann müssen sie auch damit rechnen, dass dieses Thema immer wieder aufkocht, sei es im eigenen Stadion, das haben sie jetzt auch erlebt, und in fremden Stadien. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Heidenheim war, ich war da nicht vor Ort, ob es da irgendwas gegeben hat. Und trotzdem müssen sie dann damit leben. Und das ist ja auch das Problem, was wir eben schon so ein bisschen angerissen haben. Wer ist für dich das Gesicht des VfL Wolfsburg, Max?
Ja gut, Maximilian Arnold.
Richtig.
Und dann hört's auf.
Ja, also im Grunde genommen ist es Maximilian Arnold ein, auch wenn du es nicht glauben magst oder viele deine Hörer, dass ein sehr guter Typ, sehr angenehmer Mensch ist, auf dem Platz ein bisschen ein anderes Gesicht zeigt, aber der bundesweit jetzt nicht so beliebt ist. Ist das Gesicht des VfL Wolfsburg, weil er nun mal alles für den VfL tut. Dann hat man im Grunde genommen Ralf Hasenhüttl, der Woche für Woche schwache Leistungen oder schlechte Ergebnisse erklären muss und dabei auch durchaus frustriert wird. Und dann endet es. Sebastian Schienzel, der Sportdirektor, ist sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe das auch geschrieben, das ist grundsätzlich angenehm, dass er sich nicht vor jede Kamera stellt. Aber trotzdem wird er natürlich nicht als Kopf des VfL Wolfsburg wahrgenommen. Und Peter Christiansen hat jetzt zwei große Interviews in Printmedien gegeben, beziehungsweise dann, was dann natürlich auch online zu lesen war, hat einmal vor dem Werder-Spiel bei DAZN geredet, um im Fall Behrens was zu sagen. Und ansonsten wird er natürlich nach außen bislang auch noch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Also wir reden von Hasenhüttl, ein Trainer, der sportlich Probleme hat, und einem Kapitän, der bundesweit zumindest, gerade auch durch den Fall Karasor, so dann nochmal irgendwie kritisch gesehen wird. Und da fehlt dem VfL natürlich irgendein Typ, ein Gesicht, der den Club dann auch positiv nach außen vertritt aktuell. Da sehe ich schon eine Lücke irgendwie, die sie füllen müssen. Sei es mit PC, der dann jetzt mal, der dann als Wolfsburger auch wahrnehmbar werden muss dann irgendwie.
Ja, aber wie schnell das funktioniert, da bin ich mir unsicher. Und die Frage ist ja auch, ob eben dann diese in Anführungszeichen Führungslosigkeit sich auch aufs Sportliche wieder zurück übertragen lässt. Also ich habe jetzt gerade noch, während du gesprochen hast, drüber nachgedacht, ob Janne Gerhardt nicht eigentlich so ein Gesicht sein könnte. Aber da haben wir ja schon wieder so einen Fall von jemandem, der sportlich nicht immer die Rolle spielt, die er vielleicht selbst spielen wollen würde und die manche Fans auch in ihm sehen. Also sprich, ja,
manche Fans gar nicht, aber Janne Gerhardt, und das weiß er auch, ich habe da neulich drüber geschrieben, der wird genau dann gebraucht, wenn der Karren richtig tief im Dreck steckt. Wenn all die Millionentransfers, die in den letzten Jahren dann immer wieder geholt werden, wenn das nicht funktioniert und wenn du ein Problem hast mit Mentalität, mit Identifikation, mit harter Arbeit und Arbeit, Fußball, Leidenschaft, was sich der VfL dann als Club-Slogan dahin, dann muss Janik Gerhardt her, um möglichst dann noch Schlimmeres zu verhindern. Ansonsten, wenn es so ein bisschen gut läuft und alles sieht gut aus, dann ist Janik Gerhardt der Erste, der so ziemlich bei jedem Trainer in den vergangenen Jahren auf die Bank gewandert ist. Also ein absoluter Teamplayer, aber nach außen hin wahrscheinlich auch nicht wirklich ein oder das Gesicht des VfL Wolfsburg, das dann dazu taugt, den VfL nach außen hin positiv darzustellen.
Ja, aber was sagt das denn über den VfL Wolfsburg aus, dass es da jemanden gibt, so ein bisschen so Stefan Bell bei Mainz 05 hat jetzt auch gerade so eine ähnliche Rolle oder vielleicht früher Daniel Bayer beim FC Augsburg, wo man jedes Jahr gesagt hat, okay, jetzt ist er weg und dann, gut, aber die haben, also da Bayer hat noch öfter gespielt, aber was sagt es denn über den VfL aus, dass es da jemanden gibt, der offenbar die Werte, die man sportlich auf dem Feld sehen möchte, so vertritt, dass er vor allem in den Krisensituationen verlässlich da ist und dann auch hilft, positiv was nach vorne zu bringen. Und kaum läuft es dann wieder besser, sagt man genau diesem Person, ja gut, also jetzt kannst du dich ja wieder, du bist ja so ein toller Teamplayer, danke übrigens dafür, dann setze ich jetzt mal wieder auf die Bank. Ist das nicht auch eine etwas schiefe Leistungskultur?
Ja, vielleicht ist Janik Gerd auch nicht gut genug, um dauerhaft dann die Ziele zu erreichen dann. Also man weiß natürlich total, was man bei ihm hat, aber auch, was man dann nicht bekommt. Also fleißig und Tiefenläufe und so weiter. Oh,
Nico
und so
fort. Kovac, und dem geht gerade das Herz auf. Tiefenläufe.
Nico Kovac geht gerade das Herz auf, ja. Und trotzdem, wenn die nach Europa wollen und so, dann haben die, glaube ich, schon das Gefühl, okay, da brauchen wir dann nochmal eine andere Qualität in dem Bereich, dann wie auch immer. Und trotzdem fehlt es der Mannschaft dann immer wieder auf Jahre. Ich meine, also die können sich ja schon damit schmücken, dass sie mit Felix Metscher jetzt einen haben, der wieder in der Nationalmannschaft gespielt haben, dass sie den ein Jahr vor Ablauf des Vertrages übrigens für unfassbare 30 Millionen nach Dortmund verkauft haben. Also alleine dafür müssten sie Marcel Schäfer noch ein Denkmal wieder aufbauen dort. Das ist nämlich eine gute Leistung gewesen. Oder ein Mickey van de Ven, der da gespielt hat. Oder ein Kevin Bräune. Bis hin, dann sind wir wieder bei 2009 mit Edin Dzeko und Grafitsch. Also die können sich schon damit schmücken, dass die durchaus auch Spieler hatten, die sich danach noch einen richtigen Namen gemacht haben.
Die letzten Beispiele waren jetzt aber auch schon 15 Jahre her. Also.
Ja, es ist richtig. Es ist zu wenig, definitiv zu wenig. Und diesen Kreislauf haben sie halt auch noch nicht hinbekommen, was sie sich wünschen. Ein Van de Ven holen, 2 Jahre spielen lassen für eine wahnsinnige Summe nach England oder sonst wohin verkaufen. RB Leipzig kriegt das ganz wunderbar hin. Die generieren Jahr für Jahr unfassbare Einnahmen und haben dann einen guten Kreislauf hinbekommen beim VfL. Gelingt das noch nicht ganz. Jetzt kann man hoffen, dass sie mit einem 20-jährigen griechischen Innenverteidiger holen, der sich dann entsprechend entwickelt. Bei Dennis Wawro halte ich es jetzt für unwahrscheinlich, dass man den in den nächsten Jahren noch für ganz viel Geld verkauft, weil der ist 28 und nur geliehen. Aber grundsätzlich ist das die Idee. Spieler wie Lacroix, Van de Ven möglichst früh entdecken. Die kamen aus Volendam und Sochaux aus der zweiten Liga, Niederlande und Frankreich. Die entwickeln und dann verkaufen. Bei Lacroix hätte das auch wunderbar gepasst. Im ersten Jahr hat er überragend gespielt. Leipzig wollte ihn haben sie dann den Wechsel verhindert, weil sie doch noch ein bisschen mehr Geld von Leipzig hätten haben wollen. Dann blieb der, 4 Jahre, glaube ich, viel zu lang. Auch Riedel Barco ist jetzt in seinem 5. Jahr VfL Wolfsburg viel zu lang. Auch was die eigene Clubphilosophie betrifft, aber auch was das den Wunsch der Spieler betrifft. Und dann ist das halt häufig auch so. Und auch das ist ein Wolfsburg-Problem. Zu lang in Wolfsburg sorgt für eine latente Unzufriedenheit bei Spielern, weil sie eigentlich schon ganz woanders gerne wären. Die sind glücklich und die haben da auch alles zum Leben und eine super Infrastruktur und ein Club, der da alles für die tut. Und trotzdem sehen die sich dann irgendwann nicht mehr beim VfL. Und auch das ist eigentlich die größte Herausforderung. Im Grunde genommen müsste sich der VfL Wolfsburg alle 2 Jahre neu erfinden, indem sie die Mannschaft möglichst erfolgreich Fußballspielen haben, die besten Spieler verkaufen, weil dann wird den Wolfsburg zu klein und dann wieder so gut einkaufen, dass man das immer aufrechterhält. Und das ist kompliziert, immer mit neuem Personal immer erfolgreich zu bleiben. Und
klar. Andererseits ist das ja aber der Plan, den eigentlich jeder Verein hat, außer der FC Bayern, nämlich Spieler früh entdecken, dann sollen sie durchstarten, dann will man sie teuer verkaufen. Ist nicht vielleicht, also ich habe so den Eindruck, es gibt noch 2 Punkte, über die man jetzt an dieser Stelle gut diskutieren könnte. Das eine ist, muss man nicht irgendwie, zum Beispiel eben indem man Jugendspielern eine Chance gibt, die dann, glaube ich, auch eine andere Verwurzelung haben in der Region und vielleicht auch eine andere Dankbarkeit dem Verein gegenüber, bei dem sie es in den Profifußball geschafft haben, muss man es nicht irgendwie schaffen, mehr Spieler dann in Wolfsburg auf dem Feld stehen zu haben, die auch wirklich in Wolfsburg sein wollen und nicht in Wolfsburg sein wollen, um dann bei den Spurs zu sein. Und Punkt 2, das ist dann eine getrennte Frage davon, weil du jetzt gesagt hast, Janne Gerhardt, der hat dann auch nicht das, was man braucht, in den Europapokal zu kommen. Also schauen wir uns doch mal an, wie Union in den Europapokal gekommen ist, wie Heidenheim in den Europapokal gekommen ist. Ist nicht vielleicht auch so ein kleines Missverständnis, dass wir immer davon ausgehen, diejenigen, die auf den internationalen Plätzen landen, die müssen tollen Fußball spielen und gewisse Grundtugenden, in Anführungszeichen, sind da dann weniger wichtig. Also ist vielleicht auch der VfL in sich nicht einfach so ein bisschen schief aufgestellt gerade und vielleicht kommen daher dann auch so viele Probleme, die wir jetzt schon angesprochen haben.
Also grundsätzlich ist es jedes Jahr aufs Neue die Hoffnung, selbst mal wieder Union zu sein oder Stuttgart letztes Jahr. Also diese Mannschaft, die in die Top 4 irgendwie eindringt oder Top 6, die man dann da gar nicht so auf dem Zettel hat, die dann...
Es sind ja zwei völlig verschiedene Wege in die Top 4 gewesen. Das eine ist quasi sehr, sehr zementartiger Fußball, würde ich sagen. Und das andere ist ein fluider Flipper-Fußball, fast schon so ein bisschen. Also welchen von beiden hätten sie denn gerne als VfL Wolfsburg?
Das ist auch dann die Frage, welchen Trainer hätte man gerne? Also wenn wir die letzten Jahre durchgehen, nach Oliver Glasner, dann kam Marc van Bommel, was dann Jörg Schmadtke relativ schnell als Fehler eingeräumt hat, dass man sich da was anderes vorgestellt hat. Das ging dann schnell in die Brüche. Dann kam Florian Kohfeldt, um die Saison zu retten, was ihm gelungen ist. Dann sollte mit Kohfeldt weitergemacht werden. Zumindest war das Schmadtkes Wunsch. Dann war aber Schmadtkes Nachfolger in Spee Marcel Schäfer, hatte dann eine andere Idee und hat diese Idee gekippt. Ich frage mich heute trotzdem, würde der VfL heute schlechter als Platz 12 dastehen, wenn man einfach an Kohfeldt festgehalten hätte, der bundesweit auch kritisch gesehen wird. Ich persönlich freue mich für ihn, wenn ich sehe, wie er aktuell Darmstadt in relativ kurzer Zeit wiederbelebt hat. Dann wollte man aber trotzdem auch wieder große Namen. Dann kam Niko Kovac. Hätte mit ihm im ersten Jahr das internationale Geschäft erreicht, wenn er nicht am letzten Spieltag gegen die halbe A-Jugend des Absteigers Hertha BSC also es hätte ein Unentschieden gereicht gegen Hertha. Die Chancen waren da und die haben dann 1-2 verloren gegen wirklich fast die halbe A-Jugend eines feststehenden Absteigers. Das hätte an anderen Orten definitiv zu Konsequenzen geführt. Niko Kovac hat man die Chance gegeben, das dann im zweiten Jahr hinzubiegen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also komplette Verzettelung, was Personal und Taktik und System betrifft. Also ein ständiges Hin- und Herwechseln auf der Suche, dass irgendwas da zusammenpasst. Und dann war im Winter dann Ralf Hasenhüttl. Und das macht das Besondere jetzt am kommenden Spiel. Denn Bo Svensson war auch einer der Kandidaten, mit denen man sich beschäftigt hat. Bo Svensson hat dann im Aufsichtsrat keine Mehrheit bekommen und dann ist man voll auf Hasenhüttl gegangen, hatte gehofft, ihn schon, der eigentlich schon sich verabschiedet hatte vom Profifußball nach seiner Zeit in Southampton, hätte man ihn gerne schon im Winter gehabt. Das wollte er noch nicht. Er wollte erst zum Sommer einsteigen. Dann hat man zumindest bis zum März irgendwie versucht, mit Niko Kovac durchzuwursteln. Und dann ging es nicht mehr und dann ließ sich Ralf Hasenhüttl überzeugen, dass er die Mannschaft noch 8 Spiele lang kennenlernen kann und damit einen Zeitvorteil hat mit Blick auf diese neue Saison. Und so hangeln wir uns von einem namhaften Trainer zum anderen, aber es geht jetzt tatsächlich schon seit Jahren wieder nicht voran. Und da muss man sagen, das hat unter Oliver Glasner, der anfangs auch schwierige Zeiten hatte beim VfL, die sind in der, was war das, Europa-League-Qualifikation, glaube ich, in Athen dann rausgeflogen. Das war auch nicht so einfach alles und trotzdem den letzten Erfolg hatten sie dann wirklich unter ihm und seitdem ist das nur irgendwie ein Versuchen irgendwelcher Dinger und wenn du sagst, muss man dann nicht junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs um Gesicht zu haben? Ich sage ja, mich macht das jedes Mal wahnsinnig, wenn ich einen Elvis Redzepi beim FC Augsburg sehe. Jetzt kann man immer sagen, ja, okay, der ist vielleicht auch nicht gut genug für die Ansprüche, die der VfL Wolfsburg hat dann irgendwie. Und trotzdem ist das einer, dessen Vater sehe ich regelmäßig, weil der immer noch Platzwart beim VfL Wolfsburg ist. Also mehr Identifikation mit dem VfL als ein Elvis Redzepi kann man nicht aufbringen. Und dann, dass dann irgendwann im Sommer ein Bartol Franjic für 6 Millionen Euro von Dynamo Zagreb geholt wird und es dann heißt, für Elvis Redzepi ist kein Platz im Kader. Wenngleich Elvis natürlich dann auch den Anspruch gehabt hätte, Stammspieler zu sein, das hätte man ihm auch nicht garantieren können. Und trotzdem finde ich, in einem Club wie der VfL Wolfsburg ist, und da ist ein Elvis Redzepi, der über Jahre, über die von alle U-Teams durchlaufen hat, in der U23 gespielt hat, dessen Vater Platzwart in diesem Club ist. Also die haben eine totale Identifikation. Für diesen Spieler muss ein Platz sein, gerade dann, wenn der jetzt beim FC Augsburg spielt, der dann in der Tabelle, glaube ich, sind die aktuell vor dem VfL, ich weiß gar nicht, wo die stehen, oder dahinter, ich glaube, jetzt sind sie dahinter, aber zumindest
dahinter.
Zumindest ist der VfL dem FC Augsburg, wo Elvis Rechtsbescheid unumstrittener Stammspieler ist, nicht völlig enteilt. Und wenn du einem Club und einer Mannschaft und draußen an der Akademie hängt ein großes Schild, Tradition, Doppelpunkt, Zukunft, das klingt alles schön und gut, nur es wird nicht nachhaltig gelebt. Das ja. ist dann einfach so. Trotzdem muss man auch wiederum sagen, es sind viele Spieler aus dem Nachwuchs rausgekommen in den letzten Jahren, die sind jetzt auch nicht irgendwo anders komplett durch die Decke gegangen. Julian Justwan spielt in Nürnberg in der zweiten Liga. Das ist nicht so, dass sie da jemanden völlig verkannt haben. Omar Mamouche war da. Das muss auch jedem Wolfsburg natürlich unfassbar wehtun, dass der jetzt in Frankfurt durch die Decke geht. Und trotzdem, glaube ich, war es, die haben alles versucht, die haben den nicht verkannt, die haben schon alles versucht, den zu halten. Aber wenn man dann als Omar Mamouche in etwa das Gleiche verdienen kann wie in Wolfsburg oder Frankfurt, dann ist das nun mal auch das Wolfsburger Los, dass man dann den Kürzeren zieht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, all das Geld, was man, und da zitiere ich jetzt nur Max Kruse selbst, dem Max Kruse in den Arsch geschoben hat, wenn man das dem Omar Mamouche vielleicht hingelegt hätte, wäre es erfolgsversprechender gewesen, aber das ist jetzt auch ein bisschen populistisch dann vielleicht. Trotzdem, die wollten Hugo Ekitike wollten sie im Übrigen auch haben, denn das hat finanziell dann auch nicht gepasst. Also das ist dann tatsächlich auch nicht so, wie man immer glaubt, dass der VfL sich einfach alles leisten kann und kaufen kann. Da stoßen die dann auch an Grenzen und haben natürlich auch naturgemäß einen Standortnachteil. Also wenn Ekitike
ja eben
Frankfurt und Wolfsburg auf dem Tisch liegen hat, in etwas gleich verdienen kann oder Stuttgart und Wolfsburg, dann ist es kompliziert, solche Spieler zu kriegen. Aber ich habe schon mal gesagt, jetzt Ekitike, Mamouche und Amoura in einem Sturm zu haben, da
hättest du immer noch keinen, der die Pässe dahin spielt. Es tut mir leid, dir das zu sagen,
aber die würden so einen langen Ball vielleicht zu dritt noch eher laufen, als wenn es nur Amoura dann ist, der da.
Ja, aber dann gegen den tiefen Block gibt's den langen Ball wieder nicht. Aber
das ist richtig.
Und ich meine, das ist ja natürlich auch das Problem des VfL Wolfsburg in a nutshell, dass der VfL Wolfsburg seit Jahren auf der Stelle tritt, während andere Vereine, Stuttgart und Frankfurt sind jetzt eben die allerbesten Beispiele, gerade Leverkusen wahrscheinlich auch wenn die Gesamtgemengelage da im Vergleich zu Wolfsburg noch ein bisschen eine andere ist, aber andere Vereine sind gleichgezogen beziehungsweise vorbeigezogen, weil sie eben den Standortvorteil haben, weil sie die bessere Geschichte haben, weil sie vielleicht auch den besseren Trainer haben, zumindest von außen gesehen für manche Spieler, ohne dass ich jetzt was über Ralf Hasenhüttl sagen will, aber dieser Wechsel auf der Trainerposition, das ist auch nicht das, worauf Spielerberater und Spieler selbst stehen. Und insgesamt habe ich den Eindruck, Thomas, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen, der VfL Wolfsburg, also klar passieren in diesem Club Fehler, so wie in jedem anderen auch, und es waren auch ein paar zu viele und deswegen tritt man die ganze Zeit auf der Stelle. Insgesamt fühle ich mich aber total an das Gladbach-Segment erinnert, das ich kürzlich aufgenommen habe, wo eigentlich die darüberstehende Frage die ganze Zeit war, A, warum ist die Kommunikation so schlecht und B, was ist eigentlich die Strategie von Gladbach, also jenseits von Worten, sondern auch in Taten. Und da hast du einen Aspekt fallen lassen, über den würde ich gerne mit dir nochmal sprechen, nämlich den Aufsichtsrat. Du hast gesagt, der Aufsichtsrat hat sich gegen Bo Svensson ausgesprochen. Und jetzt habe ich versucht, quer zu lesen, während du gesprochen hast, wer da im Aufsichtsrat sitzt. Und da haben wir einen ehemaligen OB der Stadt Wolfsburg. Wir haben den Leiter des seine rechte Hand quasi, der da drin sitzt. Und dann haben wir sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel berufliche Erfahrung haben, aber wenn ich mich jetzt gerade nicht verlesen habe, komplett bei VW im Controlling, in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Ist das nicht vielleicht auch Teil des Wolfsburger Problems, dass eine solche Runde, die keinerlei Fußballkompetenz hat, außer ich habe jetzt hier etwas überlesen, dass die dann einen Trainerwunsch verhindert?
Der Aufsichtsrat war auch in den Jahren 2015 und 2009 auf jeden Fall nicht mit überbordender Fußballkompetenz besetzt und das führte zur deutschen Meisterschaft und zur Vizemeisterschaft und zum Pokalsieg. Also das muss Erfolg nicht verhindern und trotzdem spielt das in diesem Konstrukt mit einer hundertprozentigen Tochter VfL. Ist das nun mal so. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Austausch, den die haben. Und die sind im Vergleich zu früheren Jahren als ein Garcia Sanz, der ist dort, entweder wenn es richtig gut lief oder richtig schlecht lief, ist er dann auf den Trainingsplatz gekommen und hat nach außen gezeigt, dass Volkswagen da ist und dass er da eine Rolle spielt, sehr, sehr zurückhaltend geworden im tagtäglichen Erscheinen. es herrscht, glaube ich, ein guter Austausch zwischen denen. Und es gibt aber auch immer mal dann wieder Gedankenspiele, ob da nicht ein externer Berater nochmal dazukommen soll. Dann wird immer von Sami Khedira gesprochen oder ein Thomas Hitzlsperger. Diese Ideen gab es aber auch früher schon. Da war Matthias Sammer mal für so eine Rolle auch vorgedacht. Das gibt es immer wieder. Der starke Mann ist der Sportgeschäftsführer letztendlich. Und da, finde ich, muss man Peter Christiansen auf jeden Fall auch Zeit geben. Also der kann nicht am 1.7. anfangen in Wolfsburg und dann läuft am 1.9. die halbe A-Jugend auf und der VfL spielt auch noch um die Champions-League-Plätze mit. So einfach wird es nicht funktionieren. Deswegen glaube ich schon, dass der absolut klar weiß, was er will, nämlich entweder eigene Talente auf Top-Niveau ausbilden und die dann auch spielen lassen oder Top-Talente von irgendwo anders herholen und die entsprechend entwickeln. Das ist der klare Wunsch und dafür soll der VfL Wolfsburg stehen und das wird dann halt immer wieder begleitet von sportlichen Krisen, wo man sich dann wünschen muss, oder denen dann wünschen muss, dass sie dann trotzdem nicht abkommen von dem Plan und dass sie das dann irgendwie entwickeln können. Nur, wie gesagt, entwickeln ist dann so eine Sache, gerade im Bundesliga-Geschäft. Das wird nicht leicht, wenn du dann mit dem finanziellen Investment 12., 14. bist und einfach gar nicht in die Spur findest. Und dann ist es auch nicht die Phase, wo du dann die jungen Spieler reinwerfen kannst. Und trotzdem müssen die das ja zwangsläufig hinbekommen Ich bin gespannt, ob das Peter Christiansen dann hinbekommt, ob der die Lust und die Geduld tatsächlich hat. Also im Interview hat er mir gesagt, der ist keiner, der aufgibt, bevor er nicht irgendwie Erfolg hat. Und da hat er zumindest, ich kann auch nicht sagen, ob er da irgendwas unterschätzt oder falsch eingeschätzt hat bei dem Ganzen. Und trotzdem hat er da eine Menge zu tun. Und die müssen vor allen Dingen, und das sehe ich schon auch als ein Problem, intern ein Wir-Gefühl hinbekommen, das dann zu einer großen Stärke des VfL Wolfsburg wird. Und dieses Wir-Gefühl, das kann ich jetzt, ohne dann näher drauf einzugehen, kann ich aktuell sagen, existiert da, glaube ich, nicht. Dass da alle Bereiche Hand in Hand miteinander an einer Sache ziehen, an einem Strang ziehen und da gemeinsam nach vorne kommen wollen. Und deswegen glaube ich schon, wenn sie das nicht hinbekommen, dieses Wir-Gefühl, dass das dann die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg dann immer sehr, sehr gering ist.
Und bezieht sich das jetzt auf den sportlichen Bereich, dass man da kein Wir-Gefühl hat, oder geht es jetzt um?
Ja.
Okay. Ja, gut. Da haben wir ja vielleicht auch mögliche inhaltliche Punkte schon gestreift. Trotzdem muss ich sagen, also das ist jetzt keine Neuigkeit, aber man kann es, glaube ich, in der aktuellen Situation sehr gut diskutieren. Man muss sich wirklich die Frage stellen, ob man das haben möchte, dass ein Aufsichtsrat letztlich die wichtigen Entscheidungen freigibt. Klar, aus dem Operativen ist der Aufsichtsrat ansonsten raus. Und da aber wirklich keinerlei Fußballkompetenz sitzt, sondern da sitzt VW Controlling und Öffentlichkeitsarbeitskompetenz plus ein ehemaliger OB von Wolfsburg und seine rechte Hand. Also da hilft dann auch ein externer Berater nicht. Und bei den Namen, die du genannt hast, musste ich auch bei allen aus unterschiedlichen Gründen schmunzeln. Es kann sein, dass Peter Christiansen jetzt derjenige ist, der qua seiner Autorität, und er wurde ja auch verpflichtet und dementsprechend auch vom Aufsichtsrat erstmal abgesegnet in dem Sinne. Vielleicht hat er dann irgendwann diese Entscheidungsbefugnis, dass er seine Vision des VfL Wolfsburgs umsetzen kann, und vielleicht ist die dann auch erfolgreich. Da müssen wir ihm wirklich Zeit geben. Das werden wir erst in 2 bis 3 Jahren sehen können. Aber es wundert mich ehrlicherweise schon, dass ausgerechnet ein Verein wie der VfL Wolfsburg, der so gut darin ist, Marketing zu betreiben, sich Konzepte zu geben, von der Corporate Identity bis hin zur Gestaltung der Homepage einen holistischen Ansatz zu haben, wie dieser Club gestaltet wird, dass ausgerechnet diesem Verein eine Linie fehlt, die unabhängig von einem PC zum Beispiel wäre und die dann ja vom obersten Gremium vertreten und gelebt werden muss, nämlich vom Aufsichtsrat. Das finde ich schon erstaunlich, so festzustellen.
Der Aufsichtsrat ist, aber das ist ja in anderen Clubs auch nicht anders. Letztendlich muss die sportliche Führung den Aufsichtsrat dann überzeugen. Und wenn das überzeugend ist, also die Idee, dann Peter Christiansen zu holen, die wurde dann im Aufsichtsrat geboren. In dem Fall von Frank Witter, ehemaliger Finanzvorstand Volkswagen. Dann Volkswagen verlassen, beim VfL im Aufsichtsrat dann der Kopf gewesen. Die haben sich mit sehr, sehr wenigen auseinandergesetzt bei dieser Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Das heißt, die haben sehr früh diese Idee PC gehabt und fanden das dann auch spannend, mal was ganz, ein ganz neues Gesicht, einen ganz neuen Ansatz, der erfolgreich in Dänemark gearbeitet hat. Und trotzdem, klar.
Aber wie kamen sie denn auf den? Entschuldigung, wenn ich da rein.
Ja, ich weiß nicht, wie, also die
kannte
die
da haben, jemand jemanden oder hat da jemand Champions
League geguckt oder? Die haben den Jonas Wind Deal mit Peter Christiansen abgewickelt und hatten dann im letzten Sommer auch Kamil Grabara den Torwart aus Kopenhagen geholt. Also da gab es zumindest schon mal Berührungspunkte von Club mit dem FC Kopenhagen und auch mit Peter Christiansen. Und dann haben die natürlich auch ihre Fußball-Insider-Leute, dann die denen dann irgendwelche Hinweise geben. Und dann haben die
hoffentlich nicht Roger Wittmann.
Haben wir der ist anderweitig beschäftigt. Und dann hat sich der Frank Witter in Hamburg mit Peter Christiansen getroffen und war sehr, sehr angetan von dem Typen und seinen Gedanken und Ideen. Und dann haben sie nicht mehr viel, also es gab ja unzählige Namen, die dort gehandelt wurden im Laufe dann dieser Geschäftsführersuche als Nachfolger für Marcel Schäfer. Aber es gab tatsächlich nicht viele Gespräche. Vielleicht hätte man sich nochmal mit vielen anderen zusammensetzen sollen, um einfach mal zu hören und zu sehen, welchen Blick die auf den VfL Wolfsburg haben. Also es gab da ja genügend Kandidaten, die sich das, glaube ich, auch hätten vorstellen können. Aber diese PC-Idee war da und die haben sie dann durchgezogen und jetzt aber Frank Witte auch nicht mehr da. Das macht es natürlich ein bisschen problematisch.
Du nimmst meine Pointe vorweg, ja.
Ja, es tut mir leid. Ich habe dich schon leicht schmunzeln sehen, deswegen ich ahnte, was da kommt. aber Sebastian Rudolph, jetzt als Kopf des Aufsichtsrats, war dort auch involviert in diese Gespräche mit Peter Christiansen. Also es ist nicht so, dass jetzt dann die Aufsichtsratsspitze wechselte und der Neue dann gar nichts mit dem Geschäftsführer anfangen kann. Da war er schon involviert in das Ganze. Es hat immer natürlich was, aber das ist nicht nur beim VfL Wolfsburg so. Man versucht und ist überzeugt von einer Idee und das müssen sie auch sein. Ich hoffe immer, dass dieser Glaube an diese Idee dann nicht immer so schnell verloren geht. Ich habe immer das Gefühl, auch bei Spielern, man holt einen Thiago Thomas, ein junger Spieler für wahnsinnig viel Geld, 8,8 Millionen Euro hat der gekostet, dann gibt es noch Bonuszahlungen von, ich glaube, 1,5. Das ist natürlich unfassbar viel Geld für relativ wenig, was man in den letzten Jahren bekommen hat. Und dann geht auch schnell der Glaube verloren, mal das Gefühl, okay, Thiago Thomas spielt ja auch nur so, ist auch so ein Mitläufer. Der kommt jetzt mal so ein bisschen ins Laufen. In diesem Jahr hat jetzt zumindest schon mal 3 Tore gemacht. Und trotzdem kommen da immer Spieler, bei denen man, bei Sadi Özcan ging das jetzt schneller, bei denen man das Gefühl hat, okay, die sind anfangs alle total begeistert von dem. Aber bei Sadi Özcan waren es vielleicht 2 Wochen, bei anderen sind es 2 Monate, bei anderen 2 Jahre geht dieser Glaube oder diese Überzeugung an diesen Spielern, die man da geholt, irgendwie wieder flöten. Da braucht man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geduld, was aber auch kompliziert ist. Und dann muss man natürlich auch die Entwicklung auf dem Rasen irgendwie sehen, dass man sagen kann, okay, hier bewegt sich gerade etwas in die richtige Richtung. Das ist jetzt aktuell nicht so gegeben. Das 3:1 in Heidenheim war eher schmeichelhaft, aber trotzdem war es ein Sieg. Und das sind ja immer Sachen, die vielleicht was wachsen lassen können. Aber Zweifel sind definitiv angebracht.
Ja, du brauchst vielleicht eine Idee, hinter der man sich vereinen kann. Weil dann kannst du es auch, wenn du dahinter vereint bist, dann kannst du mit Rückschlägen leichter umgehen und die wird es im Leistungssport immer geben, denn wir bewegen uns ja im Bereich der minimalen Prozente, die den Unterschied machen, Fußball ist ein Fehlersport und so weiter und so fort. Und bei vielen Vereinen ist die Idee Erfolg. Also wenn man sie fragt, was ist eure Idee für Verein XY, dann heißt es, wir wollen junge Spieler finden, teuer verkaufen, wir wollen wirtschaftlich solide sein, wir wollen Europapokal spielen. Und wenn man dann fragt, wie wollt ihr da hinkommen, dann ändert sich die Idee alle 2 Jahre und deswegen funktioniert es nicht. Beziehungsweise es ist falsch, man kann, also auf die Art und Weise, wie jetzt dann Frank Witter und der VfL zu Piet Christiansen gefunden haben, das ist meiner Meinung nach nicht, klingt das zumindest nach außen, nicht professionell. Das klingt nicht nach einem Scouting-System, wo ich sagen würde, das ist der Größe der Aufgabe angemessen. Aber zum einen, ich war nicht mit dabei, es kann sein, dass da noch viel, viel mehr lief, was wir beide jetzt gar nicht wissen oder du vielleicht auch gar nicht erzählen darfst. Und das zweite ist, und das ist vielleicht der entscheidende Faktor, der ganz vielen Vereinen langfristig ein Bein stellt, es kann ja trotzdem funktionieren. Du kannst einen Fußballverein führen wie eine Doppelpassdiskussion und kannst damit auch Erfolg haben. Und das rechtfertigt die nächsten 5 Jahre, in denen du es einfach genauso weitermachst, bis du einfach vielleicht mehr oder weniger zufällig doch wieder eine gute Konstellation gefunden hast. Aber es gibt eben die Vereine in der Liga, vielleicht sind das gar nicht so viele, müsste ich mal länger drüber nachdenken, die anders ihr Unternehmen führen und die deswegen häufiger diesen Zufallserfolg darstellen können und die eben dann auch eine Idee dem Ganzen vorangestellt haben. Und mit denen wirst du in der direkten Konkurrenz langfristig immer den Kürzeren ziehen, egal wie viel Geld du hast, weil dann passiert nämlich etwas, wie dass du nach Wolfsburg wechselst und davon überzeugt bist, du kannst dir im nächsten Jahr Europa League spielen. Da hat man gerade gemerkt, wie alt ich inzwischen schon bin. Und dann merkst du aber, oh, es ist schon wieder Abstiegskampf, das gibt's doch nicht. Ich muss mir hier irgendwie jetzt einen Sieg gegen Heidenheim zusammenwürgen und auch noch froh darüber sein. Und dann ist es ja völlig normal und menschlich, dass dann die Motivation nachlässt. Das scheint
das
mir.
Das sind natürlich alles Spieler. Also es gibt keinen Spieler, den ich in den letzten 17 Jahren, das klingt unfassbar hart für einen, in den letzten 17 Jahren in Wolfsburg gesehen habe, der da hingekommen ist und nicht gesagt hat, ja, ich will unbedingt international spielen, deswegen bin ich hier. Europapokal, Champions League, ich will hoch hinaus. Und die sollen dann alle an einem kalten, regnerischen Tag in Heidenheim auf einmal die Kohlen aus dem Feuer holen, um möglichst nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. Und das ist natürlich...
Die müssen doch nur laufen, Thomas. Die kriegen so viel Geld.
Ja, aber das ist manchmal nicht. Und dann muss Jannik Gerhard kommen. Und der weiß, was dann gefordert ist. Und da schließen sich gerade ganz viele Kreise in unseren Köpfen.
Ja, also ich bin sehr gespannt und ich finde, dahingehend ist der VfL Wolfsburg auch wirklich ein interessanter Verein. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so tun, als ob ich es hier besser wüsste und ich kenne ja auch viele interne Abläufe hin. Aber ich bewerte einfach das, was ich aus den vielen Spielen, die ich auf dem Spielfeld gesehen habe in den letzten Jahren vom VfL Wolfsburg sportlich gesehen habe und das, was ich dann eben von Experten wie dir höre. Und da komme ich eben zur Diagnose, so wie bei einigen anderen Vereinen auch. Die Art und Weise, wie der VfL geführt wird, das ist ziellos. Das kann hin und wieder mal einen Erfolg abwerfen. Das ist definitiv möglich bei den Möglichkeiten, die man in Wolfsburg hat. Aber anders als in der Marketingkommunikation nach außen fehlt mal komplett das sich Vereinende hinter Wolfsburg, und da müssen wir jetzt gar nicht meinen, du hast einmal jetzt Arbeit, Tradition, Leidenschaft, nee, wie war's? Arbeit, Fußball, Leidenschaft, ja.
Von den Fans tatsächlich geboren und vom Club dann gerne übernommen, dann dieser Slogan.
Genau, aber leider fehlen halt alle drei Aspekte manchmal. Und da tut vor allem der Fußballaspekt dann beim Zuschauen weh, wenn der manchmal fehlt. Das ist halt dann,
also auch Leidenschaft zum Beispiel möchte ich jetzt der Mannschaft zum Beispiel nicht absprechen. Das sind auch alles für sich angenehme Menschen, gute Typen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da wirklich nur welche hingekommen sind, um das Geld da wegzutragen und alles andere ist mir scheißegal. Und da haben die schon auch großen Wert drauf gelegt in den vergangenen Jahren, sowas zu vermeiden. Und trotzdem schaffen sie es noch nicht dauerhaft, die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu erhöhen dann irgendwie. Und mal hapert es dann an den Spielern, mal am Trainer, mal im Zusammenspiel von allem. Das müssen sie mit aller Macht hinbekommen und dann auch dafür dann einstehen. Aber ja, wie du sagst, es ist nicht so einfach, das dann tatsächlich zu machen. Ich glaube, in Wolfsburg mit den finanziellen Mitteln, die haben, mit der Akademie, die dahinter haben, sollte es möglich sein, da mal nachhaltig was hinzubekommen. Aber das ist natürlich ganz, ganz leicht gesagt und ganz kompliziert, dann das umzusetzen. Und es fehlt nun mal auch ein total emotionales Umfeld, das an einem Spieltag, dass du an jeder Ecke der Stadt merkst, dass da Heimspiel ist deiner Mannschaft und so. Das ist in Krisenzeiten kann das helfen, weil dich nicht die ganze Stadt niederpfeift, wenn's nicht läuft. Aber du wirst auch nicht getragen. Und das ist der Punkt, den Ralf Hasenhüttl gleich am ersten Spieltag beim 2-3 gegen Bayern angemerkt hat, dass das Friedhof gewesen sei. Das trifft natürlich jeden VfL-Fan. Und trotzdem weiß auch jeder, dass der ein Stück weit Recht hat damit. Dass gerade wenn der FC Bayern kommt oder wenn Borussia Dortmund kommt, dann ist die halbe Arena in Gästefarben eingetaucht. Das ist nun mal so. Dazu muss auch der VfL Wolfsburg stehen, dass der harte Fankern ist nun mal nicht so groß. Und das darf man sich auch nicht immer wieder, indem man irgendwelche Eintrittszahlen dort schönt. Wenn ich da sitze und sehe, da sind 15.000 Steine, dann kommt auf einmal die Durchsage, es seien 22.000 da. Das ist dann natürlich die berühmte No-Show-Rate. Also viele, die Karten haben, kommen dann nicht bei solchen Spielen und man kann dann nicht ganz nachvollziehen, wie viel es tatsächlich sind, sondern es wird nur die tatsächlich dann die verkauften Karten und die Dauerkartenbesitzer dann zusammengerechnet. Und trotzdem muss man das wissen, dass das nicht so viel ist, dass auch nicht wie in Frankfurt, Dortmund und sonst wo da das Stadion permanent kocht. Aber auch das sage ich immer wieder, das war 2009, 2015, sind wir viele Jahre zurück, war das nicht anders. Und da ist natürlich der Impuls dann von der Mannschaft gekommen. Und das ist auch das, was Ralf Hasenhüttl sagt, wir müssen in Vorleistung gehen. Daran hapert es, weil ich weiß nicht, auf welchem Platz sie in der Heimtabelle stehen, daran hapert es natürlich ganz gewaltig dann aktuell. Du guckst mal schnell nach.
Ja, in der Heimtabelle sind sie auf Rang 16, haben erst 2 Punkte geholt, noch keinen Sieg aus den bisherigen 5 Spielen. Aber das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt oder ein Gedanke, den ich damit reingeben wollen würde, was eben genau dieses fehlende Feuer im Stadion angeht, weil Ralf Hasenhüttl ist nicht der erste Trainer, der das anspricht, er ist aber meines Wissens nach der erste Trainer, der das schon am allerersten Spieltag der neuen Saison sagt. Also er hatte vorher schon Spiele, aber als Trainer, ich fand das sehr früh, und was mich daran stört ist, die Diagnose ist natürlich richtig und all die Witze, die du machen könntest über die Auslastung des Stadions, über die fehlende Stimmung, die sind ja auch deshalb witzig, weil ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt. Aber was mir nicht gefällt ist, dass die paar Tausend, die immer kommen und die wirklich immer da sind und denen du wirklich gar keinen Vorwurf machen darfst und die du eigentlich an dich binden müsstest, denen du zeigen müsstest, wir sehen das und wir wissen das wertzuschätzen, zu schätzen, dass ihr da seid, denen haust du einen drüber mit so einer Aussage. Und da kommt, und Ralf Hasenhüttl darf das passieren, nach einem emotionalen Spiel gegen den FC Bayern, was auch unglücklich verlaufen ist aus Sicht des VfL in der Pressekonferenz. Es ist nicht perfekt, aber es darf ihm passieren. Aber dann muss doch jemand vom Verein danach auftreten, intern oder vielleicht sogar auch extern, und sagen, also das müssen wir nochmal gerade rücken. Klar, wir wünschen uns mehr Stimmung, aber wir sind so dankbar, dass ihr jedes Wochenende kommt, weil es ist jetzt ein bisschen populistisch, aber die Scheiße, die sich Wolfsburg-Fans angucken mussten in den letzten Jahren, dass da überhaupt noch 15.000 kommen, das sagt doch schon aus, wie groß deren Liebe zu diesem Verein sein muss. Und die müsstest du doch an dich binden. Und deshalb ist dann vielleicht auch ein Umgang mit dieser Kevin Behrens-Thematik so dramatisch wirklich schon, weil du dann nämlich aus dem innersten Kern den gegen dich aufbringst und das jetzt quasi schon der zweite Entfremdungsfaktor wäre für diesen innersten Kern, sich eben in seiner bisher noch vorhandenen Leidenschaft dann doch zurückzunehmen.
Also gerade Ralf Hasenhüttl war es, der das dann auch im Nachgang relativ schnell eingeordnet
hat. Ah, das habe ich dann nicht gehört.
Dass er natürlich nicht den harten Kern meinte. Er hat dann auch demonstrativ am darauffolgenden Spieltag in Kiel die Fans gelobt, die dann dort beim Sieg dann die Stimmung gemacht haben. Und ich habe es auch gesehen, der hat im Spiel, hatte sich Fragen zur VIP-Tribüne umgedreht dann gegen Bayern, weil er wollte, es stand auf das Messerschneide, die haben dann auf einmal 2-1 geführt, dann stand 2-2, du kannst die Bayern schlagen am ersten Spieltag, dann kannst du dieser ganzen Saison eine andere Richtung geben. Und da wünscht er sich, und er war in England, dass für eine herausgeholte Ecke, für einen herausgeholten Einwurf, für eine Grätsche, dass das Stadion einfach mal hochgeht. Und blickte sich dann fragend in Richtung VIP-Tribüne um, was ist los mit euch? Jetzt kommt mal irgendwie. Nur da hatten sie alle noch Currywurst im Mund oder hatten ein rotes Trikot an. Und das ist dann nun mal problematisch. Den harten VfL-Kern meint er damit nicht, und das hat er dann auch versucht klarzustellen. Und trotzdem kam es natürlich, war das ja gefundenes Fressen für alle die den VfL Wolfsburg von außerhalb belächeln, wenn dann selbst der eigene Trainer die Stimmung plakativ im eigenen Stein als Friedhof bezeichnet. Und da hat der VfL-Fan grundsätzlich ja bundesweiten schweren Stand und stand dann auch noch so da. Und trotzdem war das dann bei aller Berechtigung auch ein kommunikatives Eigentor dann in dieser Saison. Also du hast diese Themen alle von innen heraus, sei es Behrens, sei es Friedhof und so weiter und so fort, weswegen man in dieser Saison bislang über den VfL Wolfsburg bundesweit geredet hat. Das ist dann, da wünschen die sich dann auch halt, dass man über das große Überraschungsteam VfL Wolfsburg spricht und nicht über irgendwelche hausgemachten Problemthemen. Mhm.
Gut, dann müssen sie ja nur sportlich dafür sorgen, ist doch kein Problem. Jetzt Union zu Hause besiegen, den ersten Heimsieg dieser Saison holen, in Leipzig vielleicht einen Punkt mitnehmen. Im DFB-Pokal hat man mit Hoffenheim sicherlich kein attraktives Los, was jetzt die Anzahl der Gästefans angeht, aber vielleicht ja ein Team, das in ganz ähnlichen Problemen steckt und wo man dann vielleicht im DFB-Pokal weiterkommen kann. Also ich sehe auch die gar nicht so kleine Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende der Saison zurückschauen auf diese Wolfsburg-Saison und sagen, war holprig, sind auch echt ein paar Themen passiert, über die man nochmal diskutieren muss, aber ansonsten hat das eigentlich schon gepasst, also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass Wolfsburg weiter unten im Abstiegskampf drin hängen bleibt, aber das ist es ja, es ist alles denkbar und man muss eben versuchen, sich manchmal auch vom Sportlichen zu lösen, deswegen habe ich auch so allgemeine Fragen heute gestellt. Ja, ich glaube, wir haben ganz viel angesprochen. Nichts davon ist abschließend beantwortet, weil es sich nicht beantworten lässt. Aber ich bin sehr froh, Thomas, dass ich so Experten wie dich eben habe, dann die mir dazu Rede und Antwort stehen. Und ich habe das Gefühl, jetzt wieder ein bisschen weiter zu sein, was das Verstehen des VfL Wolfsburg angeht. Eine Aufgabe, von der ich nicht wusste, dass ich sie mal im Leben haben würde. Deswegen danke
dir. Du bist herzlich eingeladen zum Pokalkracher gegen Hoffenheim. Ich glaube, es gibt noch Karten.
Hab noch nicht geguckt, aber da habe ich was vor. Nee. Nee, das ist doch an einem Mittwoch, da kann ich tatsächlich so gar nicht. Das ist, ja, gibt seinen Grund, warum der Veröffentlichungszeitraum vom Rasenfunk so ist, wie er ist. Also leider nicht, aber vielleicht dann in der nächsten Runde. Und tatsächlich, eigentlich will ich sowas auch öfter mal machen, aber das ist aktuell mit der Situation im Rasenfunk noch nicht vereinbar. Irgendwann mal, Thomas, werden wir zusammen auf der Pressetribüne sehen und gucken, was die VIPs wirklich machen, während das Spiel läuft.
Kann man von oben runter gucken, tatsächlich.
Genau, so ist es. Thomas, ich danke dir für deine Zeit. Das hat große Freude gemacht, über den VfL Wolfsburg zu sprechen. Vielen, vielen Dank dir.
Ich danke auch.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und wie ihr uns unterstützen könnt, das erfahrt ihr, wenn ihr auf rasenfunk.de geht und dann auf den Unterstützen-Button klickt oder direkt auf rasenfunk.de/supportersclub. Und in dieser Woche haben das getan, oder nicht nur in dieser Woche, Signor Knut, Jack, T-Rex Max, Roman, Carsten H. und Simon. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Support. rasenfunk.de/supportersclub. Alles, was ihr hört, ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, weil genug von euch auf diese Seite gegangen sind und einen Dauerauftrag oder Ähnliches eingerichtet haben. In diesem Sinne, danke dafür. Bleibt dem Rasenfunk gewogen, bleibt gesund. Bis bald, macht's gut.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.